So, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Hier ist also jetzt Flo und Sven reden über Jan Tenner. Folge 4 haben wir jetzt.
Jo, genau, so ist es. Hi, Leute.
Ja, diesmal in Mono, 64 Kilobit und... Ja, Uhr, sei ruhig. Ja, also du hast ja sicherlich die Folgen gehört. Was sagst du zu den Folgen?
Ich habe sie jetzt ein paar Mal gehört. Also wir haben, hat ein bisschen länger gedauert bei mir, weil ich ja nicht zu den Abo-Leuten gehöre. Ich würde gucken, dass ich das Abo noch bald an Land ziehe, weil da muss ich nicht immer zu Saturn und die da mir bestellen und dann in die Stadt fahren und so.
Ja, na klar.
War mal wieder geil. Also ich habe mir ja 3 Folgen auf einmal diesmal geholt, deswegen war es ganz gut, dass ich noch gewartet habe. Ich hätte mir ja 2 Steine Zwerben und Macht der Medusa auch schon vorher holen können. Die lagen da ja auch schon zurück. Aber ich habe dann irgendwie durch einen glücklichen Zufall eben so lange gewartet, bis im Reich der Zauber auch draußen war am 8. Oktober. Mhm. Und das war dann ganz gut, da konnte ich mir 3 auf einmal holen. Und da habe ich mir gedacht, scheiß auf Weihnachtswünsche, ich habe keine Weihnachtswünsche, ich hole mir die Folgen jetzt alle 3 auf einmal und höre sie dann auch. Ja. Ich habe sie jetzt mindestens 10-mal gehört und ich habe natürlich auch meine Kritikpunkte, aber was wäre ein Antenna-Fan ohne Meckern? Nicht? Und ich meckere ja auch nur konstruktiv, ich meckere ja nicht, dass es keinen Sinn hätte.
Ja, na klar.
Also mein erster Eindruck von Zweisteins Erben habe ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es passiert irgendwie zu wenig. Es wird ein bisschen gekämpft, klar, aber es stören mich so ein paar Sachen. Die Folge an sich ist nicht schlecht und sie ist natürlich auch lange nicht so beschissen wie die 15. Aber bei Zweisteins Erben, es stört mich diese Anlehnung an Magie mit diesem Licht und dem Feuer und rufe die Kraft, sagt dann diese fremde Stimme immer zu Zeno. Und was soll das alles? Wenn er wirklich ein Geschöpf Zweisteins ist, wie er immer behauptet wird, hat Zweistein am Ende doch mit magischen Kräften irgendwas am Wickel? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig mit diesen Blitzen, die da immer kommen und dieses Lichter und man weiß nicht, woher die kommen. Und man weiß auch nicht, ob Lara und Zeno sich nicht vielleicht schon aus irgendwelchen früheren Leben kennen. Es macht fast den Anschein.
Hm.
Und was ich auch ein bisschen überflüssig fand, wo Xenon plötzlich anfängt, mit der Eule zu reden, habe ich gedacht, sind wir hier bei Dr. Doolittle, der Doktor und das liebe Eulenvieh? Ja. Was ich gut finde, ist, dass man mal wieder die Leonen trifft. Es sind natürlich Leonen aus einer anderen Zeit, die auch eben aus der Vergangenheit anscheinend kommen, weil Zweisteins Erben haben ja Zeitfestungen überall errichtet. Und das finde ich schon mal eine ganz gute Idee. Und jetzt hat man endlich mal ein bisschen Effekt auf die Leonen gelegt, auch wenn ich es manchmal etwas lächerlich finde. Oh, diese Blitze, das ist ein Zeichen vom Meister, vom Himmel. Da habe ich auch gedacht, ja, glaubt noch an den Osterhasen, sicher. Das war alles nur Zeno. Aber also diese Idee mit dieser Zusammenkunft, das ja auch so ein bisschen was Mafiöses hat, dass Zweisteins Erben sich da in diesem Kastell treffen und beraten und dann schleichen sich eben Zeno und Lara unsichtbar rein mit Hilfe des Serums. Und was ich ein bisschen blöd finde, ist, Himmel nochmal, wie heißt denn die Serie? Jan Tenner, der neue Superheld. Diesmal macht nicht mal irgendwer vom Tenner-Team was, sondern die Drecksarbeit, sage ich immer mal, wird Zeno und Lara überlassen.
Ja, richtig.
Das ist blöd. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn niemand was machen. Aber es ist einfach eine Jan Tenner-Folge und keine Zeno und Lara-Folge. Aber macht doch keine Spin-off-Serie.
Ja, ist keine schlechte Idee.
Ich sehe aber uns auch ein Liebespaar am Horizont auftauchen. Ich habe das Gefühl, dass Zeno und Lara sich ganz gut verstehen und vielleicht wird aus dem Jahr wirklich mal ein Pärchen.
Ja, warten wir es ab.
Ich seh schon die Trauung beim Standesamt, die werden ja sicherlich nicht kirchlich heiraten. Und wo haben sie denn ihren Personalausweis? Zeno. Mein Name ist Zeno. Und dann sagt er das immer wieder. Ja, wir glauben es Ihnen ja, wir trauen Sie ja jetzt, damit Sie nicht mehr nerven mit Ihrem ewigen Zeno.
Ja, also
ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen. Und Sarah Riedel alias Lara Tenner hat auch noch viel mehr Potenzial als nur die Zicke. Also da fand ich sie sogar richtig süß, ehrlich gesagt, bei der Folge. Sie hat auch was Intelligentes zu sagen. Ich meine, sie ist eine Forscherin, sie ist eine Archäologin und sie hat eben auch was rausgefunden und viel mehr will ich auch nicht spoilern. Hört euch die Folge selber an, sie ist nicht schlecht.
Ja, also geht mir genauso. Ich fand die Folge auch ganz okay.
Mhm.
Ja. Ich finde halt gut, Zweisteins Erben, das ist halt so ein Ding, also womit ich so ein bisschen, also dass das jetzt so breit getreten wird, sage ich jetzt mal, wenn wir ja nachher auch, also bei Rückkehr ins Reich der Razarus kommen sie auch wieder vor und also das finde ich immer so ein bisschen, da haben sie so einen Gegner und der wird überall eingesetzt und das finde ich halt blöd, also
es ist halt, es halt diese Tendenz, die es bei Zweistein auch schon gab.
Ja.
Zweistein selber wurde ewig totgeritten wie ein Gaul, wie ein totgerittener Mustang. Und das machen sie jetzt anscheinend mit Zweisteins Erben auch, wo ich sage, ist ein bisschen bedenklich. Lasst euch mal ein bisschen was Neues einfallen.
Das stimmt.
Nö, aber jetzt kommen wir zur Macht der Medusa. Macht der Medusa, würde ich sagen, hast du mal das Vorwort? Wie findest du sie?
Wie finde ich sie? Ja, also ich finde sie eigentlich vom Ding her nicht schlecht, auch mit dem Klima und so. Also das ist schon ganz cool gemacht.
General Vorbild goes Annalena Baerbock sozusagen.
So ungefähr, ja. Und es ist schon eine intelligente Folge, wie du mal gesagt hast. Ne? Also ja. Es ist wirklich schon so, dass diese Folge wirklich eine Botschaft auch irgendwo hat. Und
ja
finde ich nicht schlecht. Auch Medusa selber, ne? Also dass sie sich fragt, wer sie ist und dieses Treffen mit diesem Meteor oder was.
Genau.
Diese Intelligenz da,
und
dass sie ins Herz des Universums möchte. Also ich finde, ist eine schöne Folge.
Mhm.
Also kann man nicht meckern.
Also ich muss auch sagen, diese Folge, was habe ich für eine Angst vor dieser Folge gehabt? Seitdem ich wusste, wie die heißt, die Macht der Medusa, habe ich gedacht, was erwartet mich da? Ich kann mal sagen, wie ich mir den Plot vorgestellt habe, und ich bin froh, dass er nicht so ausging. Ich habe gedacht, jetzt tauchen die irgendwo runter und treffen vielleicht auf eine Göttin Medusa, die dann sie alle zu Stein erstarren lassen will, und dann Penner sagt, nicht schon wieder. Oder ihr werdet mir nicht entkommen und so weiter, irgendwelche Klischees. Und dann dachte ich mir, Himmel nochmal, muss Xenon Resomalis denn seine griechische Mythologie jetzt auch noch überall reinbringen? Und dass es eben nicht so war, finde ich großartig, dass Medusa keine Göttin ist und auch keine Außerirdische, sondern eben ein intelligenter Satellit, der von Forbit eingerichtet wurde, um ganz Westland und die ganze Erde mit Solarenergie zu versorgen.
Ja.
Ist eine Folge, die auch das Zeug zur Einzelepisode gehabt hätte. Es ist aber, weil man diesen Plot hat mit der Silbervogel geht unter, eben doch keine Einzelfolge. Trotzdem, es ist meiner Meinung nach die intelligenteste Folge, die es je bei Jan Penner gegeben hat, weil sie eine Aussage hat. Sie hat die Aussage, erstens zwei Aussagen hat sie eigentlich, wenn ich so will. Schützt das Klima, schützt diese Erde, geht nicht gleichzeitig damit um, aber geht auch nicht gleichzeitig mit einer künstlichen Intelligenz um, wie Data oder wie eben Medusa,
absolut,
die ein Eigenleben hat, die lebt, die Empfindungen hat, die Gefühle hat. Und Forbes sagt immer, sie ist unser Werkzeug und sie muss ihre Funktion erfüllen. Aber das finde ich eine großartige Message, die diese Folge hat. Super,
ja,
richtig super.
Auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall sich anhören und ist wirklich gut. Ich fand die Folge auch super.
Ja. Nee, und auch diese, also hervorsticht ja für mich diese Szene, wo der Silbervogel abstürzt und wo Tanner, Junior und Senior und die ganzen Leute sich da aus dem Silbervogel retten müssen und die Antenne Lutz Riedel so ganz geballt sagt, Medusa, wir sind auf deiner Seite. Und da denke ich mir, es geht doch. Lutz, du hast wieder deine alte Power und das mit 74. Also das muss dem Kerl erstmal einer nachmachen.
Auf jeden Fall.
Wirklich eine beachtliche Leistung, die Antenne Senior in seinen alten Tagen noch hinlegt. Und man weiß ja nie, wie lange uns Lutz Riedel noch erhalten bleiben
wird. Richtig.
Toll, wirklich. Also mein Fazit ist eine super Folge.
Ja, also ich fand die Folge auch super. Also ja, hört euch die Folge an.
Und es ist auch wirklich, das ist, Vorbild ist mal wieder, ja, auch ein Kaspar Eichel, ja, man kann über Kaspar Eichel, hätte man vielleicht manchmal gesagt, tauscht ihn doch endlich mal aus gegen Martin Kessler oder sonst wen. Aber Vorbild, finde ich, ist mal wieder richtig intelligent. Er ist kein Comic mehr, wie er in der zweiten Staffel war. In der zweiten Staffel habe ich gedacht, was macht ihr da mit meinem Helden General Vorbild? Ihr lasst ihn zu einer Comicfigur werden, die einfach immer lächerlicher wird. Und das ist in der zweiten Staffel ganz furchtbar gewesen, finde ich.
Mhm.
Und hier, gerade bei Medusa, wo er gesagt, ich habe ein Anliegen, ich muss diesen Planeten retten, und wo Laura noch sagt, das ist doch ein Klon, der hier redet, das ist doch nicht unser General, was hat denn mit dem gemacht, was hat denn der genommen? Schön, also wirklich schön.
Mhm.
Ja, jetzt kommen wir zu einigen Punkten, wo ich ein bisschen mecker, und zwar Rückkehr ins Reich der Taros, Folge 20. Es ist, würde ich sagen, als Medusa produziert wurde, war noch gar nicht richtig klar, dass sie ins Reich der Azarus gehen. Reich der Azarus, sagt man ja, 8000 Meter tief unter dem Meeresspiegel. Dann heißt es aber, ja, Nemo ist irgendwie auf dem tiefsten Punkt des Meeres und es geht bis zu 12.000 Metern. Gut, kann man natürlich ein bisschen kleinlich sein, aber es ist dann eben so, dass Nemo ausgerechnet im Bereich der Azarus untergeht, niedergeht, und sie müssen ihn bergen, alles schön und gut, aber es wird in der 19 überhaupt nicht von den Azarus geredet. Und jetzt in der 20, das halt um Himmel, kommen sie drauf, dass er da liegt. weil sie wahrscheinlich eben etwas schneller produziert wurde, was man auch noch an einigen anderen kleinen Sachen merkt. Ja.
Ja.
Die Folge ist an sich nicht schlecht, aber es wird auch wieder mit ein paar Fakten rumgespielt. Es ist okay, also Fischmaul ist okay, 8000 Meter ist okay, 10.000 Jahre ist auch okay. Und jetzt komme ich zu den Punkten, wo ich wieder ein bisschen mecker. Azaros sind jetzt auf einmal Fischmenschen. Mhm. Ist von der Classic-Serie gesehen nicht ganz richtig. Die Azaros an sich, das normale Volk, inklusive der Priester, sind humanoid, ganz normale Menschen und keine Fischmenschen. Fischmenschen gibt es in Azaro natürlich auch, aber diese Fischmenschen sind eben Verbündete der Azaros, die sich nebenher parallel entwickelt haben im Laufe der Evolution da unten. Aber gut, und dann der zweite Punkt, seit wann haben die Azaro-Priester eigentlich wieder Magie? Magie hatte erst nur Tulon, das war der einzige Ahne, der noch magische Kräfte hat. Auf einmal können sie wieder Magie.
Ja.
Komisch, ja. Und noch sowas Blödes, der Futur, die ganze Zeit erzählt er, was eben bei den Azaro-Schurken passiert, aber er hält sich eher mit Belanglosigkeiten auf, wie uns die Fischmenschen in diese Höhle gezogen haben und so weiter. Es gibt einige Sachen, die stimmen und die sind auch korrekt übernommen aus der Classic, aber es wesentliche Sachen fehlen. Was ist mit Professor Futura geschehen? Kein einziges Mal wird darauf eingegangen, dass Futura in einer Starre verharrte. Es wird nicht gesagt, dass die Azaros silberne Augen haben. Es wird einfach nicht auf Tulon eingegangen, geschweige denn auf den Tempel des Todes und die Burg des ewigen Lebens. Was man so schön als Plot hätte nehmen können, von wegen Tanya, vom Orden der Blutrose, wo ich mir erhofft habe, das könne ja vielleicht die Blume des ewigen Lebens sein. Aber ansonsten, es ist ein schönes, unterhaltsames Abenteuer mit zwei kleinen Aufnahmefehlern, lieber Senior, lieber Tom Steinbrecher. Der erste Fehler ist Futura. Er verbessert sich einmal, er weiß nicht, wie man das ausspricht, er sagt, die Azarus haben eine Verurteilung in einer Luftblase überlebt. So, mhm. Ne? Und dann fängt er den Satz noch einmal an, die Azarus, und dann sagt er es richtig, und das haben die wirklich sowohl in den Streamingdiensten als auch in der offiziellen CD drin gelassen. Er hat mich ein bisschen krank gelacht. Und ich denke, ja, es hat mal wieder keiner gegengehört. Und sowas ist eigentlich in der gesamten Antenna-Serie noch nie passiert. Das letzte Mal, wo Sätze rausgeschnitten wurden, war bei der 15, Geschenk der Leonen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass sie das, vielleicht entweder lassen sie das wirklich komplett drin und übernehmen das bei der Zweit-, Dritt-, Viertauflage auch so, oder die Folge kriegt irgendwann mal einen ähnlichen Seltenheitswert wie die ungeschnittene Geschenk der Leonen. Keine Ahnung, du meinst, das lassen sie drin, ne?
Ja.
Ja. Kann sein. Also weiß man nicht. Aber ich fand es ganz witzig. Und dann ist noch ein Fehler passiert. Man hat einen Satz von Lutz Riedel noch am Ufer, wo er sagt, ja, und achtet auf die Monster, wie Laura und mich, wie sie damals angegriffen haben, die Quallenmonster. Und dann sagt er den gleichen Satz über Funk nochmal. Und das ist eindeutig der gleiche Satz. Da hat man wohl gedacht, oh, den haben wir noch nicht genommen, den nehmen wir doch gleich nochmal rein. Es sind Kleinigkeiten, über die man hinwegsehen kann. Natürlich nicht ganz so gravierend wie mit dem Azarus, aber was soll's. Es ist einfach, es wird heute nicht mehr ordentlich gegengehört beim guten Somalis, der ja selber mal gesagt hat, wenn ich ein Hörspiel mache, dann mache ich das nicht einfach nur so lala. Aber so sieht es im Moment ein bisschen aus. Trotzdem, ich finde die Folge gut. Es ist halt nur wieder schade, dass man keine richtige Extra-Story gemacht hat. Und Zweisteins Erben mal wieder dahinter stecken. Zweisteins Erben haben nämlich gerade in Azaro eine Zeitstation eingerichtet, die 10.000 Jahre zurückreicht. Und dass man da ausgerechnet jetzt schon wieder Zweisteins Erben nimmt, finde ich nicht schlecht. Aber fällt euch denn nichts anderes ein? Es hätte sogar eine Rückkehr von Tulon auch nicht ausgeschlossen sein können. Also warum denn nicht? Tulon ist ja nur erstarrt. Man weiß ja nicht, ob er wirklich tot ist. Aber wie ich den Laden kenne, wird Tulon gar nicht mehr erwähnt.
Nee, das glaube ich auch.
Nee, weil sie haben ja sich erstmal gegen diesen Rangold durchzusetzen, der sich ja zum Kaiser von Azaro ausgerufen hat, der wird übrigens in der ganzen Folge kein einziges Mal gehört oder gesehen hat. Und deswegen glaube ich, Rangold ist in Wirklichkeit ein Feigling, der den Kampf Mann gegen Mann scheut.
Genau.
Ja. Ja, wie ist dein Fazit zu der Folge?
Ja, ich habe eigentlich so eine ähnliche Meinung. Also ich fand das halt erstmal blöd, dass es jetzt Fischmenschen sind.
Ja.
An sich, die Folge war nicht schlecht, aber ja, ich finde Reich der Azaros und Tempel des Todes natürlich viel schöner und
ja, das ist was ganz Eigenes.
Ja,
das ist
genau.
Was ganz anderes.
Genau.
Es gab ja auch ein paar schöne Ideen. Also man hat einige Details ja auch wirklich gehabt. die Leuchtwesen, die Kugeln, die Qualle, die angegriffen hat, ganz kurz. Dann hat man die Seepferdchen, die singen, und was ich auch ganz witzig fand, die singen halt ein bisschen schrecklich, absichtlich, nicht, dass man merkt, es stimmt irgendwas da unten nicht. Mhm. Und das ist ganz schön, dass man sich da auch an Details gehalten hat. Es ist wesentlich besser als bei Loga in der zweiten Staffel, wo man einfach gedacht hat, das ist einfach nur Loga, der ist einfach nur da, ja, und da stimmen einige Details überhaupt nicht.
Das stimmt.
Und es ist halt auch so ein bisschen so, es ist ähnlich wie bei dem Nichts. Es kommt was wieder auf der Classic und es werden so Hauptdinger nicht erwähnt. Genauso wie eben auch bei der Nichtsgeschichte nicht gesagt wurde, Satania hat sich geopfert. Und ich hätte wenigstens erwartet, dass ein klein bisschen auf Tulon oder Futura eingegangen wird. Aber das sind Kleinigkeiten, da kann man dann sich streiten oder nicht. Ja, und man soll ja die Serie auch genießen.
Ich denke auch, man muss es auch einfach als...
Man muss es als neue Serie sehen.
Genau.
Ja, es ist eine neue Serie. Es ist eine Spin-off-Antenna-Serie, die auch von der Classic, vielleicht sogar mit Absicht von einigen Sachen abweichen will. Das ist auch möglich. Weil warum sind einige Sachen drin und andere nicht? Wahrscheinlich, weil man einfach bewusst etwas anders machen will.
Ja, so zeitgemäßer einfach so.
Zeitgemäßer, ne? Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, warum tauchen nicht alle darunter? Warum ausgerechnet nur Tanja und Jan Junior, die doch mit den Jazzaros nie was zu tun hatten? Es gab keinen Grund. Oder gab es da einen Grund? Es gab doch keinen Grund.
Nö.
Die haben da gesagt, ja, die tauchen dabei in Rote. Ich denke, das ist schade. Ich meine, ich habe dann nur so gedacht, so als kleiner Classic-Freak, die Antenne taucht ja bloß nicht runter, weil er Angst hat, Atlanta wiederzusehen und sich in sie zu verlieben.
Ja, mal gucken, ob die noch vorkommt in den nächsten Folgen, ja. Und Ragor.
Ja, das ist es ja. Man hat nur Muyu gesehen, den Hohepriester. Natürlich lebt Helmut Heine noch, ist aber so alt, dass er anscheinend nichts mehr macht. Wir haben neulich mal gegoogelt, er lebt noch. Ist um die 75 und ein anderer Sprecher macht das jetzt und der klingt für Muno ein bisschen zu jung, finde ich.
Das stimmt.
Ja, schade. Man sieht von den Azaros selber nur Muyu. Und es wird in der anderen Folge vielleicht, hoffe ich ja, Wiedersehen mit Alanta und mit Ragur geben. Also das wäre ein bisschen blöd, wenn Ragur mit seinen Kriegern nicht vorkäme. Nicht? Und die nächste Folge, für die es noch nicht wissen, die soll heißen Angriff auf die Zeitbastion. Und das ist dann natürlich ein Cliffhanger. Wobei ich finde, dass der Cliffhanger-Aspekt in dieser Folge gar nicht so zum Tragen kommt. Die Folge ist einfach zu Ende und die nächste heißt dann so und so.
Also, ja, das finde ich auch.
Also das ist dramatisch, also wie die Cliffhanger sonst immer bei Filmen sind.
Das stimmt, also das ging eigentlich. Es war okay.
Ja. Nö, aber da hat man wieder mal gesehen, man will die Classic ein bisschen hofieren, aber eben nicht zu sehr. Nicht? Und,
ja.
Und für die es überhaupt noch nicht wussten, ich denke mal, einige, die im Netz waren, wissen es, die Folge sollte ja auch ursprünglich ganz anders heißen. Das war ja das Geheimnis von Atlantis, sollte das ja ursprünglich sein. Und da finde ich doch eigentlich ganz gut, dass sie dann doch Azaros gemacht haben. Weil Atlantis hat bei Antenna nichts zu suchen.
Nee.
Also es hätte zu weit geführt.
Ja, na klar.
Nö, aber... ich meine einfach, dass man da auf einem relativ guten Weg ist. Man muss wirklich aufpassen, dass man Zweisteins Erben nicht zum Dauerlutscher macht und nicht zu breit tritt.
Ja.
Es fehlen so ein bisschen die Ideen. Also es müsste ein bisschen mehr Ideenreichtum kommen.
Das stimmt.
Also ja. Wenn man sich mal anguckt, es gibt ja auch noch ein Fanhörspiel, das ein gewisser Ricky87 ins Netz gestellt hat auf YouTube, Angriff der Nanos. Antenna Fanfiction, und das ist ein ganz tolles Ding, wo ich mir sage, warum macht Senior nicht mal sowas? Er könnte sich das ja mal anhören, wird er bestimmt nicht tun, aber das sind wirklich Fans, die das gemacht haben.
Oh ja.
Da war ich richtig beeindruckt. Also das ist eine Liebe zum Detail, wo ich sage, das hätte ich mir bei der neuen Serie eher gewünscht.
Ja.
Richtig geil.
Das haben die richtig
geil, ne?
Das haben die richtig gut gemacht. Auch die Musik haben sie gut umgesetzt und.
Ja.
Ja, haben sie wirklich gut gemacht. Also Fanfiction, ja, Antenna Fanfiction könnt ihr euch mal reinziehen, ist auf YouTube. Ja.
Und sie haben ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, sie haben gesagt, sie machen erst weiter, wenn sie über 10.000 Aufrufe haben. Wo ich dann denke, ja, gut, meinetwegen, aber abwarten.
Ja, vielleicht haben sie das auch einfach so reingeschrieben. Also man weiß es ja nicht, wie es gemeint war.
Du hast ja irgendwie gelesen, dass die das alles online irgendwie gemacht haben, alle getrennt, gell?
Ja, ja, die kommen alle aus verschiedenen, ja, die kommen aus Österreich, Schweiz und Hannover wohl.
Ja, ja. Also das hat man überhaupt nicht gemerkt. Das ist eine richtig schöne Arbeit. Und für Amateure, für Fans, die einfach diese Serie lieben und die auch wissen, wie Antenna funktioniert, Das ist so, dieser Aspekt, wie läuft die Serie, wie tickt die Serie, das haben die viel besser geortet als Semyon Rezomalis,
ja,
der immer behauptet, so ein Riesenfan der Classic-Serie zu sein. Beim Semyon, da wirkt das immer so, als hätte er bei einem Jugendfreund mal ab und zu beim Rekorder eine oder andere Antenna-Folge gehört und dann so ein paar kleine Aspekte aufgeschnappt. Aber bei diesem Fernsehspiel, da ist wirklich auch Recherche mit im Spiel. Wie ist die Musik? Wie sind die Charaktere? Und trotzdem, sie haben es ja nicht kopiert. Oder wie ist es beschaffen mit den Gegnern? Was war vorher? Kleine Anspielungen werden gemacht. Also richtig schönes Ding. Und auch die Laura-Sprecherin, die finde ich richtig gut.
Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall.
Ich musste mich in den österreichischen oder schweizerischen Generalvorbitz ein bisschen reinhören, aber das war okay, wenn man sich da mal gewöhnt hat, das war okay, weil man muss ja immer überlegen, es gibt nun mal einfach keinen Heinz Giese mehr und wenn da jemand ist, der das als Fan einfach so als Amateur ins Netz stellt und also da denke ich mir immer, ja, warum gibt es nicht mehr Antenna-Fanfiction? Es soll wohl von einigen Kollegen von den Rocket Beans soll es wohl so Fanfiction geben, auch noch eine Antenna-Porno, wo ich gedacht habe, wie geschmacklos ist das denn? Also Rocket Beans ist auch noch so ein Thema. Ich habe mir jetzt mal, weil mir langweilig war, 5, 6 Folgen hintereinander angehört von der Antenna Rocket Beans. Das ist ja, erwachsene Männer hören ja Antenna. Und selbst mir als Fan war es dann irgendwann nach 6 Folgen genug. Weil man immer nur, man hört die Folge, man kennt die Folge ja auch, ich kenne sie auswendig, aber dann hört man halt diese Kommentare und die sind ja auch manchmal gar nicht schlecht. Und es ist auch meines Erachtens nicht gestellt oder so. Es ist einfach, die hören sich das an, geben ihren Kommentar. Aber was ich ein bisschen merkwürdig finde, das ist ja im Grunde, sind die ja mit Kiddings verbandelt und machen eigentlich versteckte Werbung für Kiddings. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, ach, das ist ja eine ganz tolle Amateurrubrik, aber so eine Amateure scheinen sie ja gar nicht zu sein, wenn sie mit Kiddings zusammenarbeiten.
Ja, eben.
Nö, aber es sind ja auch Sachen, ich gebe es zu, es ist ja auch, Jantenna ist ja auch für jeden was anderes. Und ich habe plötzlich, wenn ich diese Folgen Erwachsene Männer so höre, dann fällt einem wirklich mal auf, selbst wenn man noch so ein glühender Fan ist wie ich, was für eine Art von der Comic-Serie Antenna eigentlich ist.
Ja.
Also man durchschaut manche Aspekte ganz anders, als wenn man diese Folgen mit seiner Fan-Geschichte, mit seiner Leidenschaft hört. Und man merkt im Grunde auch schon wieder, seit Tanja, sie haben ja recht, schon wieder 2 Sterne. Och Gottchen, fehlt bloß noch die Leonen. Ja? Also dass da schon etwas an Ideenreichtum mangelt und dass es eben manchmal auch ziemlich plump war, was einem früher als Kind oder als Jugendlicher gar nicht so auffiel.
Ja, ja, klar.
Und die Antenna ist nun mal eine relativ ein- bis zweidimensionale Serie, die die eigentlich schon ab den Folgen, die Kevin Hales geschrieben hat, an Niveau verloren hat. Also man hätte im Grunde hätte man auf dem Niveau bleiben müssen, das bei den ersten Folgen von der ersten Staffel war, also was Dick Farlow alias H.G. Francis noch geschrieben hat. Wenn man auf dem Niveau weitergemacht hätte, mehr Einzelfolgen, nicht immer so viele Dauergegner und vor allem nicht immer dieselben, dann hätte man, glaube ich, auch ein ganz anderes Niveau erzielt.
Natürlich.
Einzelfolgen war das, was die Serie im Grunde auch ausgemacht hat. Und dann hat die Abfolge 7, der Kevin Hayes alias Horst Hoffmann, so ein Fortsetzungsding draus gemacht, was selbst ich als 13-Jähriger schon nicht ganz so doll fand. Da habe ich gedacht, warum, was soll denn das? Man kann sich doch auch mal hinsetzen und sich Folgen ausdenken wie Station der Vorzeit oder Meteor des Grauens, die ja nur Einzelfolgen sind.
Das stimmt.
Tja. Nö, aber das Fanhörspiel, wie bist du da drauf gestoßen auf das Fanhörspiel?
Wie war denn das? Na, es ist mir einfach vorgeschlagen worden bei YouTube. Und dann habe ich gedacht, na, ist ja geil. Und dann habe ich das gehört und dann habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja cool, hat mir gleich gefallen. Dann habe ich auch kommentiert. Ja.
Ja, muss ich euch echt sagen, das ist, ich weiß gar nicht, wann die das gemacht haben. Wahrscheinlich letztes Jahr wegen Corona irgendwie.
Ja, ja.
Ja, machen wir online.
Denke ich mal, ja. Also wirklich, also das kann man sich wirklich anhören, ist wirklich schön und ich hoffe, dass da noch eine zweite. Also Leute, ruft das Fanfiction-Ding auf. Die brauchen 10.000 Aufrufe.
Ja. Geil. Und sie haben ja auch. Sie haben geschrieben, Sie haben keine Original-Sounds verwendet, aber soweit ich das raushören kann, gibt es 2 Sounds, die sind zumindest in der Classic verwendet worden, nämlich bei Angriff der Weltraumpflanzen. Das ist einmal die Tentakel-Geschichte und dann eben dieser Laser, mit dem Jan in Folge 11 den Fangarm der Pflanze durchschießt. Und das sind Sounds, die es da auch gibt. Es kann durchaus sein, dass das Sounds sind, die von Geräuschplatten oder Kassetten kommen. Vieles kam übrigens von Maritim-Geräusch, Geräuschkassetten oder Platten. Ich habe sogar diese Geräuschkassette selber zu Hause, wo man dann hört, die Indianer-Original von Geheimnis des Adlers oder Maschinengewehrschüsse von Gefahr aus dem All oder Gefährliche Insel oder Alarmsirenen. Dann diese Sache mit den Granaten, die da geschossen werden, waren auf der Weltraumpflanzen. Dann eben auch die Bomben von Entführung ins All, die werden halt nur mit dem Flanger verzerrt. Außerdem der Blitz von Saltania, der kommt von einer Geräuschplatte, wo ich nicht weiß, wie die Firma ist. Aber das sind alles Archivsachen und es kann gut sein, dass eben Kiddings diese Sounds nicht selber gemacht haben von den Weltraumpflanzen und den, dem Laser. Wobei, ich habe die nirgendwo anders gehört. Aber das will ja nichts heißen. Ich meine, Kiddings machen ja nun mal nicht alle Sounds selber. Müssen sie auch gar nicht.
Nein.
Aber ansonsten hat man sich mit den Geräuschen, also wirklich, sehr viel Mühe gegeben mit dem Wind und der Computer und hätte bloß noch der Silbervogel gefehlt. Der Silbervogel war leider nicht da. Mimo auch nicht. Schade. Aber ansonsten ist ein schönes Hörspiel, wo ich gedacht habe, das hätte genauso gut auch Kevin Hayes in seinen besten Zeiten schreiben können, so etwa Finsternis über Westland.
Ja.
So in dem 83er-Zyklus. Das
auf jeden
hätte
Fall
wirklich von ihm sein können.
Auf jeden Fall. Nee, ist wirklich schön. Kann ich auch weiter nur weiterempfehlen.
Ja, ist super. Mensch, nee, und ja, da habe ich neulich mal wieder mit der Frau Helwig von Kiddings telefoniert und die haben gesagt, natürlich wissen sie noch nicht, wann es mit der neuen Serie weitergeht. Aber sie haben von Zauberstern die Bestätigung, dass auf unbestimmte Zeit erstmal weitergemacht wird und dass die Resonanz auch sehr groß ist. Und dann hat sie auch wieder mal betont, wie große Fans Zauberstern ja selber von der Serie sind, wo ich manchmal so ein bisschen schmunzel und sage, ja, Fans vielleicht, aber große Fans, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie machen weiter und es ist noch einiges geplant. Und neuere Titel weiß ich noch nicht. Also die 21 ist noch nicht klar, wann die kommen wird. Aber da werden wir wahrscheinlich mindestens mitten nächstes Jahr, vielleicht auch schon Anfang nächstes Jahr mitrechnen. Gucken wir mal, was die im Netz alles so schreiben.
Ja, eben.
Ach, der gute Mimo. Ja, der gute Mimo. Das hat mich ein bisschen genervt, dass der bei Reich der Azarus nicht wirklich vorkam. Das ist nur so ein Funkspruch und dann haben wir halt nur so komische Piepsignale gehört, gar nicht mal von Nico Notlage selbst. Und dann hieß es so, fand ich ein bisschen albern. Was funkt Mimo denn? Warten Sie, er funkt Tidlit. Hilfe. Ja, haben Sie doch ab, Professor. Fand ich ein bisschen albern, aber gut.
Ja.
Na gut, aber wie das halt so ist mit Mimo. Irgendwie nehmen sie ihn auch immer aufs Korn mit seinem Tidlit.
Ja.
Diddelied hieß es übrigens in der Klassik, aber da bin ich wieder zu mäkelig. Es ist ja egal, es heißt halt Diddelied. Der gute Mimo.
Der gute
Mimo.
Es
ist aber schön, weißt du, dass er nicht mehr Diddel dumm macht. Also das war ja nun wirklich albern.
Das war albern, ja.
Nee, Mimo muss einfach Mimo bleiben. Und ich habe mir ja bei Azaru so eine, das habe ich übrigens mit Emo, mit meinem Kumpel Emo auch besprochen, da hätte ich mir gewünscht, es gäbe so eine Off-Szene, am Anfang der 20, wo dann die Azarus mit Mimo reden, wo sie den Silbervogel entdecken und sagen, ja, wer bist du denn? Und dann, ah, du bist ein Raumschiff, ah, wo kommst denn du her? Ach, von Jan Tenner? Jan Tenner, da haben wir doch vor über 30 Jahren mal was von gehört.
Das wäre geil gewesen, ja.
Das wäre klasse. Das ist so eine Off-Szene, die einem wieder Gänsehaut gemacht hätte.
Ja, auf jeden Fall.
Na, und zwei Steins Erben, die ja da unten zu Werke sind, die interessieren sich für den Silbervogel. Ist ja schön und gut, die wollen dann einiges mit ihm anstellen. Fand ich auch die Bemerkung sehr schön, oh, dann kriegen die Leone endlich ihr Schiff wieder. Ja, nur, die Frage ist, warum seid ihr Erben so drottelig und interessiert euch ausgerechnet unter Wasser für den Silbervogel? Warum nicht schon auf der Erde damals,
ja,
auf der Oberfläche?
Das verstehe ich auch nicht so ganz, aber gut.
Ja, aber man wird abwarten, ob das noch irgendwelche Zeitparadoxien gibt und ob mit dem Silbervogel selber vielleicht noch eine Zeitreise gemacht wird. Traue ich Ihnen zu. Also wenn ihr Bock habt, dann macht das so. Also es wäre einfach mal geil, weil es fehlt auch der Weltraum. Jan Tenner muss wieder mehr in den Weltraum verlagert werden.
Auf jeden Fall.
Dauernd auf der Erde, das bringt es einfach nicht.
Nee.
Und es ist einfach so, bei der zweiten Staffel, okay, da wart ihr im Weltraum, aber es war halt auch irgendwie nichts Neues. Es müssen wieder neue Welten her, mit denen irgendwie verhandelt wird oder neue Gegner, die angreifen oder mit denen ein Bündnis geschlossen wird. Was weiß ich. Egal, aber die Antenne muss wieder mehr im Weltraum spielen.
Auf jeden Fall. Der Meinung bin ich auch.
Ja. Nö, ja, gibt es sonst noch irgendwas?
Von meiner Seite eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir sind durch, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja,
würde ich auch sagen, ja. Dann können wir uns ja auf neue Wow-Wow-Wow-Episoden freuen.
Also wir haben fast eine halbe Stunde.
Ah ja, okay.
Na, ist ja okay. Ja, es wird nie eine Stunde bei uns, aber das ist ja auch
Ich
nicht
weiß auch nicht.
schlimm.
Ich habe immer alles so schnell abgefrühstückt.
Ja, aber das ist doch auch ganz gut. Ich meine, so, ich, sagen wir es mal so, es ist dann auch nicht zu lange für die Leute und
Ja, ich bin immer, ich glaube, ich bin immer so ein kleiner, wie sagt man, Zeitraffer. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Das habe ich in der Schule auch schon gehabt, im Referat da oder so, habe ich mich eigentlich immer gleich zu den Punkten bewegt, die wesentlich waren. Und dann hieß es, ja, okay. Und dann war es schnell abgefrühstückt. Und wenn ich dann andere gesehen habe, die haben dann gesagt, ja, die alten Römer, die Actarus, vor 10.000 Jahren fing alles mit Adam und Eva an. Und ich bin halt sehr zügig und bündig im Erzählen und das habe ich eigentlich schon immer drauf gehabt. Eigentlich wollte ich auch, dass es eine Stunde wird, aber es ist mal wieder keine geworden.
ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja das Schöne, ne? Es ist, dass man nicht weiß, wie lange es wird. Und das ist ja das, was den Podcast ja auch ausmacht, so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja? Na
Ich wollte
gut.
einfach wirklich, es war mir mal wieder ein Bedürfnis, mit dir einen schönen Wah-Wah-Wah-Podcast zu machen.
Auf jeden Fall. Und ja, wir werden garantiert noch weitere Podcasts zusammen machen. Wir haben ja bestimmt noch ein paar Themen. Dallas wollten wir ja
Ja,
mal aus.
Dallas zum Beispiel, genau.
Genau, da wollten wir ja auch
Dallas steht ja
mal.
auch noch aus. Ja, da gibt es einiges zu sagen, auf jeden Fall.
Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Und ja, auch so mal. Ne? Also Flo.
Ja.
Ja.
Mensch, ja.
Dann würde ich sagen, das war Flo und Sven reden über die Antenna Folge 4. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.